Scharen, eine gesegnete Zeit wünschen wir euch. Ja, hallo, schön euch zu sehen. Wir waren ja in Urlaub, wie ihr gemerkt habt. Das heißt, wir waren einen Sonntag nicht da. Alle anderen Sonntage haben wir uns ja hier sehen lassen. Das hat uns gut getan, das hat mir gut getan, einmal Zuhörer zu sein und Zuschauer zu sein, einfach aus einer anderen Perspektive den Gottesdienst zu erleben. Das ist richtig gut gewesen. Gott hat zu mir geredet, gewirkt. Ich habe wirklich eine gute Predigt gehört. Und ich habe Freude bekommen durch Dinge, die mir in den Gottesdienst so ein bisschen vor Augen gestanden haben, die ich vielleicht in der letzten Zeit mir übersehen hatte. Nur so zwei Aspekte am Rande. Ich weiß nicht, wer das auch tut, aber es gibt einige Geschwister unter uns, zu denen gehöre ich auch, die beten unter anderem darum, dass Gott in unserer Gemeinde Menschen führt, gerade auch Familien. Beten darum, dass wieder viele Kinder unter uns sind. Und wenn ihr die Augen aufhabt und seht, was in der letzten Zeit geschenkt ist an dieser Stelle, dann können wir sagen, wunderbar. Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der ohne Kind kommt. Wir freuen uns über ganze Familien in mehreren Generationen, die zu uns kommen. Aber das ist ein richtiges Geschenk. Allerdings kann ich es heute nicht präsentieren, weil sowohl Lieberts als auch Dörrs als auch Enzens und so weiter, Familien mit vielen Kindern und mehr Kindern, heute nicht da sind, teilweise in Urlaub oder aus anderen Gründen nicht unter uns sind. Aber das ist eine Gebetserhörung, das ist ein Geschenk, dass uns Gott damit wieder segnet. Und wir haben ja auch einiges in Eigenleistung, wie ihr wisst. Drei unserer Schwestern sind schwanger und das ist auch ganz, ganz wunderschön. Und wir als Familie sind wieder dabei. Das ist auch toll. Enkel Nummer eigentlich 9, weil Marcello wird wohl bei uns bleiben. Enkel Nummer 9, Marcello rechnen wir dazu jetzt. Enkel Nummer 9 wird dann in Kürze geboren. Was mich noch sehr ermutigt hat, ist etwas, was auch schon eine lange Geschichte hat im Gebet und bestimmt schon eine Vorgeschichte, lange vor meiner eigenen Geschichte oder unserer Geschichte. Aber das ist mir auch so ermutigend in den letzten Gottesdiensten ins Bewusstsein gekommen, was Gott in Lebach tut und wie Gott Geschwister von uns gebraucht an diesem Ort. Wir haben vor einigen Jahren in Lebach angefangen, für Lebach zu beten in Merzig. Ein Bruder lag das sehr auf dem Herzen und er hatte gar nicht so viel Resonanz gefunden dafür, weil dann kommt ja auch der Gedanke, was haben wir davon, wenn wir uns in Lebach engagieren? Und wir sind hier, was weiß ich, in Merzig oder wir sind hier in Völklingen. Solche Gedanken spielen ja alle da hinein. Aber dann ging das los wieder mit kleinen Weihnachtsaktionen in Lebach. Dann ging das los, dass der Kleiderkammer Unterstützung widerfahren ist in Lebach, indem wir ganz bewusst von Merzig dafür gesammelt haben. Dann ging das los mit den Kinderfesten. Und jetzt sehen wir, wenn ihr das so ein bisschen mitkriegt, was Gott da wirkt, wie Gott auch den Uwe gebraucht, ganz viele Dinge da zu tun und mitzuwirken und mitzuhelfen. Und ich denke, das ist ganz überzeugend für die Menschen auch, ein gutes Zeugnis, wenn sie solche Fürsorge erleben, wenn sie erleben, dass Menschen für sie da sind. Das ist ja so, dass diese Flüchtlingswelle eigentlich jetzt erst losgeht und wahrscheinlich in einer rasanten Weise zunehmen wird. Und viele dieser Menschen haben ganz viel Not hinter sich, sind nicht alles Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, sondern ganz viele Menschen, die gar keine Existenzmöglichkeit in ihren vom Krieg zerrüttelten Ländern haben, die wirklich bedroht sind an ihrem Leben. Und solche Länder wie zum Beispiel Jordanien haben 1,2 Millionen Flüchtlinge im Land und schaffen das natürlich mit einiger Unterstützung. Ich finde das wunderbar. Und jetzt geht es mir so, dass ich aber auch bete, wie finden wir eine missionarische Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen? Und unser missionarisches Tun wird durch das andere, durch das Sozialdiakonische, eigentlich erst glaubwürdig für die Menschen. Dass sie Fürsorge, Hilfe, Unterstützung erfahren und dass wir dann aber auch überlegen, wie können wir sie erreichen, die Jesus noch nicht kennen, für unseren Herrn. Und wie können wir die Geschwister aus diesen Menschen finden, denen wir ein geistliches Zuhause geben können in unseren Gemeinden. Das ist auch ein Gedanke, auch eine wichtige Frage, die uns beschäftigen darf. Wir unterstützen diese Menschen, wir helfen diese Menschen, wir setzen uns für diese Menschen ein, in vieler Hinsicht. Aber diese weiterreichenden Fragen dürfen jetzt auch in unserem Blick sein. Und ich bin eigentlich froh, wenn Gott mir das vor Augen führt, weil er sagt, guck mal, ich erhöre eure Gebete. Da haben schon einige lange Zeit für Lebach gebetet. Andere haben hier drüben fürs Clearinghaus gebetet. Und Gott hat dann angefangen, uns mit diesen Menschen zu beschenken, uns zu diesen Menschen Zugang zu geben und so weiter und so fort. Und ich erinnere die Gemeinde an etwas, wofür wir vor 20 Jahren ein bisschen kürzer angefangen haben zu beten, damals noch in der Hofstadtstraße, in den immer enger werdenden Räumen, die uns kaum eine Zukunft gegeben haben und kaum Möglichkeiten boten, haben einige Geschwister angefangen, dafür zu beten, dass Gott uns neue Räume schenkt. Und Gott hat uns einen Weg geführt, der rein rechnerisch menschlich unmöglich ist, die damals so kleine Gemeinde mit diesen begrenzten Mitteln und Möglichkeiten, denen hat er etwas anvertraut und ihnen Zukunft gegeben. Und heute sind unsere Räume auch ein Teil unseres Kapitals, das uns Gott gegeben hat, unseres Fundes, mit dem wir wuchern dürfen. Und das ist mindestens immer die offene Tür, die wir für andere Menschen haben. Ja, wir haben unsere Kinder besucht. Wir haben ja etliche auswärtige Kinder in Düsseldorf und in Leer. Das war ganz schön, einfach die Nähe, auch die Beziehung zu leben, ein Stück weit. Wir vermissen das beide sehr, weil einige dieser Enkel, die erleben wir ja nur sehr, sehr selten. Und zwei davon sind ja noch ganz frisch, um das mal so ein bisschen komisch zu sagen. Der Ferdinand in Düsseldorf und unser Lukas in Leer. Aber auch die beiden anderen in Leer, die vermissen wir immer sehr. Und da ist das einfach schön, mitten auch unter diesem Teil unserer Familie zu sein. Wir haben es genossen, in den Urlaubstagen so, auch wenn es nur kleine Möglichkeiten waren, zu sehen, in welchem schönen Land wir leben, wie viel Sonne wir tanken durften, wie viele schöne Bilder von wunderschöner Landschaft und einfach einem wunderschönen Zuhause in diesem Land wir genießen durften, das hat uns einfach auch ein Stück Erholung gegeben. Ich lese uns heute Morgen auch ein alttestamentliches Wort und das führt uns in eine ganz andere Situation als eine Urlaubssituation. Und es führt uns in eine ganz andere Landschaft als diese Kulturlandschaft, die man auch in der Urlaubszeit hier bei uns so genießen kann. Ich lese uns ein Wort aus dem 1. Mose, aus dem 19. Kapitel, die Verse 15 bis 17 und dann noch 24 bis 26. Als die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine zwei Töchter, die hier sind, damit du nicht auch in der Sünde dieser Stadt umkommst. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn, seine Frau und seine zwei Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, führten ihn hinaus und brachten ihn draußen vor die Stadt. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sagte er, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser Gegend. Da ließ der Herr vom Himmel herab Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra regnen und zerstörte die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Und seine Frau, Lots Frau, sah sich um, sah hinter sich und wurde zur Salzsäure. Zur Salzsäule. Ja. Ich brauche keine Angst haben, es ist jetzt nicht ein Wort, wo ich mit auffordern will, dass wir hier diesen Ort verlassen. Es ist auch kein persönliches Wort, was wir als Weisung gekriegt haben. Wir ziehen aus und gehen weg und dann kommt hier Gericht über euch, die ihr zurückbleibt. Ich möchte dieses Wort, so wie es mir auf dem Herzen ist, ein Stück als seelsorgerliches Wort hörbar machen mit Gottes Hilfe. Aber zuerst mal, was passiert da gerade? Geht man nach dem Handbuch der Bibel, so stellt sich die damalige Katastrophe ungefähr so dar, mit unseren Begriffen Erdbeben und Gasexplosion. Der südliche Teil des Toten Meeres ist da bezeichnet. Erdspalten tun sich auf, Schwefelwasserstoff tritt auf, Asphalt und Petroleum werden frei und entzünden sich. Die Luft über den Erdspalten steht in Flammen, Salzablagerungen werden hochgewirbelt, im niedergehenden Salzregen wird Lots Frau verschüttet. Und dann steht da noch was, und das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man das mal hört. Es wird verwiesen auf archäologische Ergebnisse, die eine entsprechende Katastrophe in jenem Gebiet bestätigen. Also sogar auch da historisch-archäologisch bestätigt. Am Ufer des Toten Meeres befinden sich Salzfelsen und Salzsäulen mit zum Teil bizarren Formen. Wind und Wasser, die Witterungsverhältnisse nagen an diesen Salzfelsen und verändern ihre Gestalt. Jahrhunderte später, nach dem Untergang von Sodom und Gomorra und bis in unsere Tage, finden sich Salzsäulen mit menschenähnlichen Zügen. Und noch heute, so habe ich gelesen, wir Touristen, die am Toten Meer entlangfahren, ein bestimmter Salzfelsen als Versteinerung von Lots Frau bezeichnet. Eine tote Landschaft, die wegen der hohen Salzkonzentration kein pflanzliches Leben zulässt. Und bizarre Salzsäulen, und sie werden für spätere Generationen zur Predigt. Ihre Botschaft lautet, weil die Menschen sich so schwer an Gott versündigt hatten, gab Gott sie in seinem Gericht dieser Katastrophe preis. Und weil Lots Frau zurückblickte, sich innerlich lösen wollte und konnte, und über die Motive denken wir auch noch nach, ging sie mit unter. Doch was haben wir mit diesen Salzsäulen vom Toten Meer zu tun? Inwiefern betrifft diese biblische Erzählung unser Leben? Und ich denke, Gottes Wort wird auf ganz verschiedene Arten, wenn man sich mit seinem Wort beschäftigt, lebendig, wird Gott für uns persönlich. Und hier an dieser Stelle vielleicht dadurch, wenn wir das, was Gott dem Lot sagt, für uns persönlich hören. Wenn es Gott für uns persönlich hörbar macht. Gott sagt in diesem Wort dem Lot, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht zurück und bleib nirgends stehen. Ich habe nicht so eine Einteilung der Geschwister in dieser Gemeinde, aber es ist so, dass ich einige Geschwister als Säulen bezeichnen würde in unserer Gemeinde. Und das braucht eine Gemeinde. Zu einigen und über einige würde ich das sagen, die fest und stark sind, die mittragen, die sich unter die vielfältigen Lasten der Gemeinde stellen, die da das beständig tun. Diese Menschen, Männer und Frauen in unserer Gemeinde, würde ich als Säulen bezeichnen. Sie tragen mit. Sie tragen mit das, was so an Herausforderungen da ist, was so an Nöten mitgetragen werden muss. Das heißt, die sind verbindlich im Gebet für Menschen mit ihren Lebensumständen und ihren Lebenssituationen. Das sind die Menschen, die angerufen werden, denen man sagt, bitte betet dafür. Das sind die Menschen, zu denen man hingeht, wenn man selber ein Stück in Schwanken geraten ist, weil man weiß, die helfen einem wieder aufzurichten mit dem Zuspruch des Wortes Gottes. Das sind die Menschen, wo ich sagen würde, das sind Säulen. Die haben wir in unserer Gemeinde. Aber als ich diesen Text gelesen habe, ist eine andere Kategorie von Menschen in mein Blickfeld geraten, die es auch gibt. Menschen, die wie Salzsäulen sind, erstarrt, weil sie zurückblicken, weil sie im Vergangenen festhängen. Und ich spreche von einer menschlichen und geistlichen Erstarrung, die zum geistlichen Tod führen kann. Und Gott will uns davor bewahren, zu Salzsäulen zu werden. Er will uns aus aller Erstarrung lösen. Er will uns zu vorwärtssehenden und vorwärtsgehenden Menschen machen. Bleib nicht stehen, sieh nicht zurück. Und das ist auch heute, denke ich, Gottes Botschaft für uns in ganz spezifischen Situationen. Gottes Wort ist sehr differenziert. Die Botschaft kann auch in unsere Lebenssituation hinein eine ganz andere sein. Es kann auch sein, dass Gott sagt, sieh zurück. Jedes Mal, wenn wir das Mahl miteinander feiern, dann wird uns gesagt, tut das zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Richtet euren Blick auf die Taten Gottes. Und das wird uns im Wort Gottes ganz oft gesagt. Und im Alten Testament und in der jüdischen Kultur war das ein ganz fester Bestandteil ihres gemeinsamen Lebens. Dafür gab es die Feiertage. Die Feiertage waren Erinnerungstage an die Taten Gottes in der Vergangenheit. Man hat sich in solchen Situationen das wieder vor Augen stellen lassen. Durch das Zeugnis des Wortes Gottes. Man ging in die Synagoge, hat dieses Wort, das man schon kannte, in dieser Situation neu gehört und hatte neu vor Augen. Wir haben so einen großen Gott, der das Meer teilen kann. Wir haben so einen großen Gott, der die bestgerüstete Armee der damaligen Zeit besiegen konnte. Wir haben so einen großen Gott, der uns, was hatten wir gerade, Wachteln und Manna geben kann in der Wüste, also in einem Ort des Mangels geben kann, was wir brauchen, damit unser Leben genährt ist und gestärkt ist. Der Blick zurück gehört zu unserem geistlichen Leben. Wir werden dazu aufgefordert, wir werden dazu immer wieder ermutigt. Geistliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, die werden erst richtig zum Kapital, wenn wir sie immer wieder mal in unser Blickfeld nehmen und sie Erkenntnisse werden. Wenn sie nicht nur, ich bin geheilt worden, ich bin befreit worden, da ist das und das passiert, sondern ein Zeugnis werden für die Wesensart Gottes, dass ich bin geheilt worden, dass es dazu mich führt zu sagen, mein Herr ist mein Arzt. Und ich eine Dimension von Gottes Möglichkeiten wieder im Blickfeld habe und ganz Verschiedenes. Aus den Erfahrungen, Gott ist mein Befreier, Gott ist mein Retter, Gott ist mein Erlöser, Gott ist der Barmherzige und Gnädige, die ich mache, sollen richtig tiefe, tragfähige Erkenntnisse werden. Und das passiert immer tiefer, wenn ich erinnere. Wenn ich darauf immer wieder schaue. Und wir wissen auch, dass es sogar ganz bewusst angestoßen wird, dass allein schon die erfahrene Vergebung unser Kapital wird im Rückblick. Durch die Aufforderung, vergebet einander, wie ich euch vergeben habe. Dass wir dann zu dieser Erfahrung der Vergebung zurückgeführt werden. Nicht neu in die Anklage unserer alten Schuld, die erinnern wir da. Aber viel stärker ist das Zeugnis der Vergebung. Und da werden wir daran erinnert, wenn Menschen uns herausfordern durch Schuld an uns, wenn es uns schwerfällt, dann brauchen wir manchmal die Therapie, dass uns Gott das Spektrum der Vergebung, das er uns geschenkt hat, aus der wir leben, neu vor Augen führt. Das darf also sein. Dass wir da zurückblicken, dass wir da erinnern. Aber hier hat das Wort eine ganz klare Berechtigung und ich möchte das ein Stück vertiefen. Warum blickte Lots Frau sich um? Weiß ich nicht. Kann ich nur sagen. Aber es spricht für mich so ein Stück weit im Hinhören auf Gottes Wort über so eine bestimmte Haltung. Was wollte sie sehen? Wollte sie zuschauen, wie Sodom und Gomorra in Schutt und Asche versanken? Merkt ihr schon, ne? Wenn ich das so formuliere. Wollte sie zurückschauen und zugucken, wie Sodom und Gomorra in Schutt und Asche versanken? Das hat doch seinen Reiz, ne? Wenn es einem da auch noch schlecht gegangen ist, wenn die das verdient haben, wenn ich da meine Geschichte habe, die mir das Leben sehr schwer gemacht hat und dann blicke ich zurück und gucke und dann genieße ich deren Untergang, dann genieße ich, dass die die Karre in den Dreck fahren, dann genieße ich, dass bei denen die Dinge schief laufen. Wenn Gott eingreift, kann man sagen, gibt es keine Zuschauer. Es gibt nur Betroffene. Entweder lassen wir uns von Gott mitnehmen, aus der Gefahrenzone herausführen oder die Katastrophe ereilt uns. Wer mit Gott lebt, kann kein Katastrophenzuschauer sein. Das waren meine Gedanken an dieser Stelle, das, was bei mir lebendig wurde. Wer mit Gott lebt, kann kein Katastrophenzuschauer sein. Wenn jemand die sogenannte böse Welt aus sicherer Entfernung betrachten will und darauf wartet, dass Gott sie mit seinem Gericht ereilt, dann erstarrt der Mensch. Oder ist schon erstarrt? Mancher lässt sich von Negativmeldungen faszinieren. Sie bestätigen ihm, was er schon immer wusste. Mit dieser Welt geht es zu Ende. Und mancher sonnt sich im Gefühl der Bestätigung und merkt nicht, dass es nicht nur mit dieser Welt, sondern mit ihm selbst zu Ende geht. Er ist stehen geblieben. Er hat Gott aus dem Blick verloren. Sind wir Beobachter, Zuschauer, Interessierte oder sind wir Nachfolger Jesu? Ich nenne das mal die Fernsehmentalität unserer Zeit. Zuschauen, beurteilen, abschalten. Ich weiß das genau, wir haben eine totale Überflutung der Informationen. Wir brauchen noch nicht mal mehr als die Tagesschau, die ja immer nur einen kleinen Ausschnitt berichtet. Merken wir ja sofort, ne? Wenn irgendwo eine neue Katastrophe gibt, ist die im Fokus und es wird ausführlich berichtet und es gibt mehrere Abende lang in allen seriösen Programmen eine Sondersendung dazu. Und die anderen notvollen Situationen, spricht noch jemand darüber? Über die Ukraine-Krise? Spricht noch jemand darüber, was sich an allen möglichen anderen Stellen der Welt, die auch mal kurz im Fokus waren, ereignet? Nein. Abgeschaltet. Und trotzdem kommt da eine Menge Information rüber, kommt eine Menge Not zu uns rüber und nicht all Not erreicht uns und ich denke, das ist auch ein Stück existenziell wichtig. Wir sind nicht die allen Nöten der Welt begegnen können und an allen Stellen der Welt helfen kann. Aber wenn ich mit so einer Mentalität zurückschaue, als Zuschauer, als einer, der denkt, jo, das musste ja passieren, die haben ja so gelebt, das musste sich ja ereignen. Ich habe das vor einiger Zeit in einem Gespräch mit jemand gemerkt, der mir erklären wollte, warum es in gewissen Ländern in dieser Welt so schlimm zugeht. Und er erzählte mir, dass das die Gottlosigkeit der Menschen in diesen Ländern ist, die dafür und dazu führt, dass es den Menschen da so schlecht geht. Also ich habe ein persönliches Verständnis davon, dass ich aus Gnade errettet worden bin und dass Gott mir nachgegangen ist, in mein Leben hinein, in die tiefsten Tiefen, bis an die dunkelsten Orte. Und dass die Gnade Gottes nicht die Antwort ist auf ein toll gelebtes Leben, das ich habe, sondern dass die Gnade Gottes und das Erbarmen Gottes da waren, weil ich so kaputt war und weil ich so kaputt gelebt habe. Können wir diese Gleichung aufstellen? Uns geht es so gut, weil wir so sind und anderen Nationen, Menschen an anderen Stellen dieser Welt geht so schlecht. Manchmal ist diese Gleichung da. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Hört das mal. Diese Mentalität, zuschauen, beurteilen, abschalten. Hat sich diese Haltung auch in mein Leben eingeschlichen? In unser Gemein eingeschlichen? Wenn, dann wird der Gottesdienst zur Theaterveranstaltung und die Kollekte zum Eintrittspreis. Es ist eine Erfahrung. Kritik in der Gemeinde kommt häufig von Menschen, die nur zuschauen. Hier wird gesagt, sieh nicht zurück. Und Lots Frau blickte auf ihre Heimat zurück. Sodom, dort hatte sie gelebt. Diese Stadt und ihre Umgebung waren ihr vertraut. Und ihre Gedanken und ihre Blicke blieben am Alten haften. Sie schaffte es nicht, sich innerlich zu lösen. Auch das wieder. Kennen wir das, dass wir an längst Vergangenem hängen bleiben? Wir kreisen in Erinnerungen. Damals, als ich noch in der Kinderarbeit der Leiter war. Damals, als ich in meiner Heimatgemeinde im Chor sang. Damals, als ich noch im Beruf stand. Damals, als ich noch in der anderen Gemeinde war. Damals, als ich noch gesund und fit war. Das ist eine Entscheidung, die wir manchmal in unserem Leben treffen müssen, habe ich auch gemerkt. Wir sind ja immer in der Gefahr, auch durch eine Prägung, die wir haben in unserer Lebenswelt, uns über unsere Leistungen und über unser Tun zu definieren. Ganz schnell. Und wir merken auch, wie das wertschaffend ist in unserer Gesellschaft. Wir merken das, wenn wir genau hinhören. Ich bin froh, dass ich das Gott sei Dank lange nicht mehr gehört habe, aber auch in unserem Gemeindemiteinander, wie wir das gehört haben, dass die besonders beliebt sind, die besonders viel leisten und die, die nicht so leistungsfähig sind, aus welchen Gründen auch immer, einen schlechteren Stand haben. Und wenn da nur noch ein Ansatz ist von Schuld, weil sie vielleicht nicht ganz so fleißig sind, dann auch ganz schnell ein sehr kritisches, negatives Bild da sein kann. Und jetzt erlebt man an sich selber, dass man neu fragen muss, dass man neu herausgefordert ist dadurch, dass einem engere Grenzen gesetzt werden, durch Gesundheit, durch Älterwerden. Manches ist ja normal, manches entwickelt sich ja. Wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo nur der Leistungsfähige einen Wert hat, was machen dann alte Menschen, die vielleicht nicht mehr viel schaffen, außer zu Hause zu sitzen und ihren kleinen Alltag zu bewältigen? Sind die dann wertlos? Und wir können das auch ganz schnell in die fromme Struktur hineintragen. Der überall agiert und wirkt und tätig ist, der ist wertvoll für die Gemeinde. Und was ist denn mit dem, der im Pflegeheim ist? Ist er nichts mehr? Wir sehen, dass Gott unseren Wert anders verortet und dass er uns grundsätzlich lehrt, unseren Wert, unser Wertdenken über uns selbst und über den anderen auch anders zu verorten. Wir merken, dass Gott das durchbricht, manchmal in unserem eigenen Leben. Diese Leistungsergebnisdefinition meiner Identität durchbricht, indem er mir Leistung und Ergebnis und Beweis für mein Fleißigsein, für mein Frommsein vielleicht nicht mehr so möglich macht. Wer bin ich denn dann vor Gott? Geliebtes Kind? Ihm alles wert? Ja, absolut. Ich habe schon wieder Angst, dass sich einer darauf ausruhen kann. Aber Gott nicht. Gott hat da keine Angst. Werden wir nur noch froh? Versuchen wir uns dadurch immer wieder zu bestätigen, auch anderen gegenüber, wenn wir das Vergangene ins Blickfeld bringen, wir damals? Wenn wir uns darüber definieren, was wir einmal waren. Ich habe es hier als Beispiel bestimmt auch schon erzählt. Ich fand das sehr mutig. Irgendein geistlicher Bruder, ich weiß jetzt nicht genau, einer von den McDonald's, also nicht den Imbissbudenbesitzer, sondern der frommen Kategorie, der hat das mal so ganz ehrlich erzählt in einer Zeitschrift, ich glaube Aufatmen in einem Artikel, fand ich sehr, sehr ehrlich. Gott hat ihn an vielen Stellen gebraucht. Gott hat ihn auch dazu gebraucht, ein großes Werk aufzubauen, einschließlich einer christlichen Universität. Und er ist schon lange nicht mehr in den aktiven Gremien drin, weil er eben älter ist. Er macht nur noch mit seiner Frau eine kleine Arbeit, wo sie junge Leute einladen, mit ihnen zusammenzuleben und sie begleiten junge Leute auf ihrem Anfangsweg im Glauben. Nur noch. Ich sage das nur noch, ne? Wer weiß, wie herrlich das ist, mit jungen Leuten auf dem Weg zu sein, der weiß, wie viel Spaß das macht. Und so. Aber dieser Bruder, der kam eines Tages wieder auf den Campus seiner Universität, die er gegründet hatte, durch das, was Gott alles geschenkt hatte, und stellt fest, dass keiner der Studenten, den er da begegnet war, auch nur ansatzweise wusste, wer er ist. Und er hat in sich den Reiz gespürt, sich am liebsten großes Schild umzumachen. Ich bin der und der, der Gründer, von dem ihr schon mal was gehört habt, mindestens beim Eröffnungssemester. Er hat diesem Reiz widerstanden, aber er hat gemerkt, wie das Fleisch ist, wie unser alter Mensch ist, wie schwer es ist, so zu leben, wie schwer es ist, wenn eine neue Generation kommt, die nicht mitgekriegt hat, was alles unser Werk ist und unsere Leistung, wie schwer es uns ist, ohne diese ganzen Stellen vorm Komma, die wir uns selber geben, seine Existenz zu leben. Nur von dem Plus Gottes alleine. Das ist auch ein Lernprozess. Das ist auch ein Lernprozess. Und dabei ist das das tiefste, deutlichste, wertvollste Pluszeichen vor unserer Existenz und in unserer Existenz, dass das Gott gegeben hat. Wehmütig erinnern wir uns an früher. Und wenn wir das tun, dann kann manchmal auch Selbstmitleid auftauchen. Hätte ich gar nicht so gedacht in meinem Leben, dass solche Gedanken auch mal auftauchen können. Und dann, wenn das auftaucht, spätestens dann merkt man, wenn man nicht ganz versalzen ist, es lähmt uns. Wer in dieser Art in der Vergangenheit lebt, er starrt, er stirbt innerlich ab, egal wie jung oder wie alt du bist. Wenn man sich nur aus dem Vergangenen, aus dem Gestern definiert, wenn man immer mehr darauf den Blick richtet, ist man nicht mehr führbar und damit nicht mehr in den Wegen Gottes. Mach dir bewusst, Jesus hat hier und heute mit dir etwas vor. Es war noch nie so meine Mentalität, auch die von meiner Frau nicht, aber ich habe sie bei manchen älteren Menschen so erlebt, auch in unserer Familie. Da war das so, mit 65 ist man uralt und bei uns sind viele früher gestorben, deswegen war das auch nicht immer so lustig. Sind viele gar nicht 65 geworden, aber mit 65 ist man nur alt und man sollte sich mindestens 15, 20 Jahre vorher schon darauf einstellen, dass man zum alten Eisen gehört. Und mit diesem Gedanken verbunden auch der Gedanke, man hat eigentlich keine Zukunft mehr. Es ist eigentlich dann auch die Stunde, die letzte Stunde für die Führbarkeit Gottes in unserem Leben. Und ich war im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres ein paar Mal auch an diesem Punkt, dass ich gedacht habe, die 65 schaffst du nicht. Und aber wenn du sie schaffst, dann ist das der Schlusspunkt. Und ich habe dem nachgetrauert, was Gott in meinem Leben geschenkt hat, wie viel Kraft er mir gegeben hat, wie viel Vitalität, wie viele Dinge mir Gott aufs Herz legen konnte. Und ich habe gemerkt, ich habe in Phasen noch nicht mal für 3 Leute Kraft gehabt, für 2 Anliegen Kraft gehabt und habe gedacht, so. Und die Wehmut hat sich eingestellt und das Selbstmitleid hat eingestellt. Und dann möchte man wieder der Alte werden? Geht ja eh nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich muss vielleicht Abschied nehmen von dem, was ich gerne einmal werden wollte. Das kann sein. Was ich gerne mal machen wollte. Was ich gerne mal haben wollte. Ich muss vielleicht Abschied nehmen von meiner eigenen vorgeschriebenen, vorausschauenden Biografie. Das, dies und jenes möchtest du werden. Und das wird sich dann noch ereignen. Und so soll das aussehen. Es ist tatsächlich so, ich muss mir heute bewusst machen, unter den Bedingungen, unter denen ich jetzt lebe, von meinen körperlichen Möglichkeiten, werde ich mit meiner Frau keine 7 Stunden mehr durch Berlin zu Fuß latschen, was wir noch vor 3 Jahren konnten. Nach 1 Stunde ist Essig und Ende. Gott kann mich heilen, Gott sei Dank. Das ist noch eine Option, aber von diesen Dingen her. Und ich merke, ich muss manches loslassen. Ich bleibe sonst hängen in meinen unerfüllten Wünschen. Ich bleibe sonst hängen in enttäuschten Gefühlen. Menschen können zeitlebens daran leiden, dass ihr Jugendtraum sich nicht erfüllte. Also ich rede nicht nur von mir, ich habe auch andere Dinge im Blick, die ich einfach weiß, dass der Mensch, den sie liebten, ihre Liebe nicht erwiderte oder sie im Stich ließ. Es gibt viele andere Beispiele. Du wolltest Abi machen, aber deine Familiensituation hat das nicht möglich gemacht. Ein junger Mann wollte Pastor werden, aber seine Gemeinde hat ihm keine Empfehlung geschrieben. Du wärst gerne Abteilungsleiter geworden, aber ein anderer wurde dir vorgezogen. Gelingt es nicht loszulassen, ist jeder unerfüllte Wunsch eine Lebensbremse. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Gott nachdenke über das, was er mit meinem Leben vorhat und was er tun möchte, worein er mich stellen möchte, muss ich ganz viele Dinge vor Gott wieder auf Null fahren. Meine eigenen Wünsche, meine Sehnsüchte. Nichts gegen Träume, die wir haben dürfen, aber mancher bleibt ja ein Träumer, er sei denn, er träumt Gottes Träume. Ne? Muss ich wieder auf Null fahren. Herr, hier bin ich mit dem, was ich jetzt bin. Und ich gehöre dir. Und du hast mir gesagt, dass du mein Leben hindurchtragen möchtest durch diese Zeit, dass du immer da bist und dass du mir Zukunft gibst in Ewigkeit. Und du hast mir gesagt, dass du mich gebrauchen möchtest. Und dann kann ich Gott sagen, nicht ich will das, sondern ich kann sagen, ich möchte weiter Menschen lieben. Ich möchte weiter für Menschen da sein. Ich möchte weiter das sein. Ich habe eine schöne Erfahrung gemacht, die mich sehr ermutigt hat, die parallel gelaufen ist zu einer Sache, die Esther und Jolien erlebt haben. Esther und Jolien haben gebetet, wie die Frage, die Zukunftsfrage für den Marcello aussieht. Der Marcello hat es hat nicht geklappt, in irgendein Pflegeverhältnis zu vermitteln. Das letzte Ehepaar, das da war, ist abgesprungen, weil sie gesehen haben, das ist nicht das, was sie für ihr Leben, für ihre Zukunft wollen. Und Esther und Jolien, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, haben dafür gebetet, ob das ihr Weg sein könnte, den Marcello als Pflegekind in die Familie zu nehmen, so bleibend. Und ich stand in Katjas Wohnung von unserer ältesten Tochter, da gibt es so eine große Collage an der Wand mit ganz vielen Familienmitgliedern drauf. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagte zu mir, ihr seid eine große Familie, und ihr seid eine starke Familie und gebt dem Marcello ein Zuhause. Gebt dem Marcello ein Zuhause. Und ich möchte dem Marcello ein guter Opa sein. Ich möchte ihm das geben, was er emotional braucht. Und ich habe Esther dann eine Mail geschrieben. Esther, spätestens wenn ich Rentner bin, werde ich die schwierigen Wege mit dir zusammen machen, die den Marcellos Leben betreffen. Und emotional, eigentlich schon von Anfang an, möchte ich auch da sein für den kleinen Marcello. Also, ich habe noch Zukunft, denke ich. So, diese Frage ist nicht so ganz. Aber was für eine kleine Nummer, ne? Was für eine kleine Nummer. Vielleicht, das kriegt keiner mit, das sieht keiner, das ist irgendwo verborgen. Und ich bin so dankbar, weil für mich ist das so, da ist etwas zusammengekommen, das, was Gott mir ins Herz gelegt hat, das, was Gott mir geschenkt hat, Menschenliebe, das, was Gott vorhat mit dem Kleinen. Gott hat verschiedene Dinge zusammengeführt und ich bin darin so froh geworden, in dieser Kleinigkeit. Und es braucht doch nicht gesehen werden später, gehört werden oder sowas. Ich habe es jetzt erzählt, ja, weil es mich einfach so ermutigt hat. Unerfüllte Wünsche, wenn wir sie nicht loslassen, werden die eine Lebensbremse. Ich habe in den Tagen im Urlaub das alles neu für mich bedacht und habe nochmal wieder losgelassen, wie schon oft in meinem Leben, und habe gesagt, okay, ich zähle jetzt nicht alle meine Vorhaben auf, ich zähle jetzt nicht alle meine Absichten auf, ich zähle jetzt nicht alles auf, was mir so vorschwebt, sondern ich sage, Herr, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, ich weiß nicht, wie es weitergeht, hier bin ich. Und ich habe gemerkt, in dem Loslassen von dem manchen Wunsch, der vorher noch sehr lebendig war, ist Zukunft wieder in mein Blickfeld geraten, auch über Marcello hinaus natürlich. Gelingt es nicht loszulassen, dann ist jeder unerfüllte Wunsch eine Lebensbremse. Und ganz tief drin lebt dann auch der Vorwurf, dass Gott mir mein Lebensglück vorenthalten hat. Und wir können solche Enttäuschungen nur verkraften, wenn wir unsere unerfüllten Wünsche loslassen und uns von Gott neue Zukunftsperspektiven aufzeigen lassen. Und wir dürfen darum bitten. Wir dürfen darum bitten, wenn wir an verschiedenen Stellen merken, es ist uns schwer, etwas loszulassen. Das ist nicht immer leicht. Ich hätte mir früher nicht vorstellen können, und früher ist ein Jahr her, dass ich ohne manche Dinge überhaupt ein lebenswertes Leben leben kann, die jetzt nicht im Moment aktuell zu meinem Leben gehören. Und ich merke, da hat mir Gott geholfen und sie fallen mir nicht schwer. Es ist keine Sehnsucht mehr, sondern ist wieder Bereitschaft für eine Zukunft, für Gottes Zukunft. Wir können solche Enttäuschungen nur verkraften, wenn wir unsere unerfüllten Wünsche loslassen und uns von Gott neue Zukunftsperspektiven aufzeigen lassen. Wer das schafft, der erlebt sogar, dass das Minus der Vergangenheit zu einem Plus für die Zukunft wird. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch eine Situation, die wir bedenken wollen. Das ist vielleicht auch nicht so in unserem Blick, aber das hat mir auch ein Familienmitglied bei uns ins Blickfeld gebracht, der Steven. Der Steven erzählte vorgestern bei uns am Tisch, dass innerhalb der letzten Tage in den Familien von seinen Freunden 3 Menschen gestorben sind. Ganz plötzlich. Der Tod auf einmal ganz nahe war in den Familien. Und ich habe heute Morgen Anruf auf einen Anrufbeantworter gehabt von einer serbischen Frau, die auch schon mal hier im Gottesdienst war, dass ihre Mutter gestorben ist. Eine weinende Frau, der Tod. Es gibt noch eine Situation, die wir bedenken wollen, wenn ein Mensch stirbt. Wenn es ein naher Angehöriger, ein Freund ist, dann kommt die ganze Vergangenheit noch einmal hoch. Das tun wir, wenn wir jemanden beisetzen. Ich tue es jedenfalls, wenn ich jemanden beerdige. Ich nehme mir bewusst Zeit, auch in der knappen Zeit, die wir haben, bei der Trauerfeier, doch noch so einen Blick auf diesen Menschen zu tun. Nochmal mit ein paar Strichen diesen Menschen zu skizzieren. Und wie wunderbar ist das, wenn es ein Mensch war, mit dem uns viele, viele gute Erfahrungen verbinden. Wenn wir merken, wir können in schönen, bunten, warmen Farben malen. Wir können einen Mensch vor Augen führen, mit dem wir eine gute Geschichte hatten. Das ist wunderschön, auch wenn es dann nochmal richtig wehtut. Auch wenn der Schmerz dann vielleicht nochmal doller zu spüren ist. Das tun wir und das darf sein. Das darf auch mal so sein, dass wir das nochmal ganz tief bedenken und sagen, danke Gott für diese Geschichte, die ich mit diesem Menschen habe. Eine Zeit der Trauer beginnt. Gott gesteht sie mir zu. Er steht mir darin bei, als Gott des Trostes. Die kann sich über viele Monate oder länger hinziehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem sich mir die Aufgabe stellt, mich von der Vergangenheit abzuwenden und der Zukunft zuzuwenden. Für manche Menschen ist das ein harter Kampf. Die Trauer will sie nicht freigeben. Da ist das Gefühl, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Für wen lebe ich noch? Ich bin leer. Ich bin allein. Und das ist nicht nur bei Menschen, die schon eine lange Geschichte miteinander haben, ne? Wie schwer das ist, auf einmal das wahrzunehmen, dieses Alleinsein, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Mir ist das begegnet bei einem ganz jungen Pärchen in meiner Rendsburger Gemeinde. Wir waren auf dem Weg zurück nach Rendsburg, ich glaube aus dem Urlaub, in dem wir waren. Und schon unterwegs hörten wir, dass ein von unseren Gemeindegliedern tödlich verunglückt ist. Ein junger Mann, Deutsch-Amerikaner, Marc Florin. Und er hatte eine Verlobte in der Gemeinde, Doris Walter. Und ein bisschen weiß man ja, wie Menschen sind. Und ihre Trauer auf die Entfernung, wir waren noch nicht zu Hause, ich habe ihre Trauer schon gespürt, nur beim Nachdenken an diese Situation für sie. Aber dann habe ich das richtig wahrgenommen, wie tief das bei ihr ging, als wir dann wieder in Rendsburg waren und ich mit ihr sprach, erzählte mir ein Mensch, dass sie überhaupt gar keinen Lebenswillen mehr hat. Warum? Da hatte ein Mensch seine Zukunft mit einem anderen Menschen geplant. Jedes Morgen war im Blick auf die Zweierschaft gedacht. Jedes Hören auf Gott war von Zweien an Gott gerichtet worden. Und alles, was an Zukunftsperspektive war, war mit diesem Menschen verbunden. Der Mensch nicht mehr da, Zukunftsperspektive weg. Da merken wir, ne, wie das Verbundensein mit einem Menschen, das auch wichtig und richtig ist, wenn wir mit diesem Menschen zusammengebunden sind, aber dann an dieser Stelle eine neue Herausforderung werden kann. Dunkle Stimmung wollen manchen im Bann ziehen und mancher negativer Gedanke. Doch Gott schaut dich an und spricht, blick nicht zurück, jetzt nicht mehr. Bleib nicht stehen in dieser Gegend, das heißt in deiner Lebenssituation. Ich sage, das ist ein seelsorgerliches Wort, das ist bestimmt nicht das Wort für jeden. Aber mir hat das Gott in der letzten Zeit ein paar Mal sagen müssen, weil ich ganz große Schwierigkeiten hatte, mich aus vielen Aspekten des Vergangenen zu lösen. Es ist unangenehm, in der Luft zu hängen. Sehr unangenehm. Gott versteht den Menschen, der den Eindruck hat, mir ist so, als wenn mein Leben stehen bleibt. Wie kann es weitergehen? Ich kann nur sagen, halt deine Not nicht fest. Geh weiter. Gott geht voraus. Vertrau dich seiner Führung an. Du musst nicht jedes Detail wissen, wie es weitergeht. Habe ich auch erlebt. Aber vertrau auf ihn. Da ist das Herausforderung. Er hat dein Leben ganz in seine Hand genommen. Er hat dich ganz mit deiner ganzen Existenz auf alle Zeit angenommen. Da ist kein Augenblick ausgeklammert. Der Zugehörigkeit zu Gott. Und er bleibt als Gegenüber in allen Situationen derselbe. Oder der Gleiche, wie wir wollen. Der dich führt, der dich gebrauchen will, der dich segnet, der Zukunft für dich hat. Ich habe gemerkt, Gott weiß, wo es lang geht. Und ich habe dieses Wort hören können. Bleib nicht stehen, sieh nicht zurück. Wir wissen, da ist ein Bergsteiger, der muss die nächsten Schritte ins Auge fassen. Was hinter ihm liegt, ist geschafft. Bei Unwetter und Kälte muss er weitergehen, bis er einen Unterschlupf gefunden hat. Andernfalls erfriert er. Ob es Christen gibt, die erfrieren, weil sie sich auf dem Weg nicht vorwärts bewegen, weil sie nicht weitergehen, sondern stehen bleiben? Jesus sagt das in einer anderen Situation, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. So heißt es in Lukas 9, 62. Heute ist das ja so ein Traktor, wenn der hochmodern ist, dann hat er GPS. Den kannst du irgendwo mitten in die Sahara stellen, dem die Augen zu binden. Der drückt auf ein Knöpfchen, schält das ein und der zieht eine Rille vom Libyen durch den Sudan bis nach Eritrea. Ganz gerade. Das war früher schwieriger. Ne? Ich habe noch mit einem Pferd Landwirtschaft betrieben in einem christlichen Werk. Wir hatten noch einen Traktor ohne Ackerschiene, also ohne hydraulische Ackerschiene. Also noch richtige Handarbeit. Man musste die Egge noch am Ende hochheben und ausschlackern. Und das Pferd, habe ich schon mal erzählt, die war so alt, 27 Jahre, das blieb alle 20 Meter stehen. Und das einzige Weg, den das Pferd ziemlich gerade ging, war der Weg Feierabend in den Stall. Ohne Kurven. Alles andere stehen bleiben, Umwege gehen. Und wenn du da eine Rille ziehen willst, eine Furche ziehen willst beim Pflügen, dann musst du was anvisieren und musst dann richtig festhalten und die Richtung vorgeben, damit du da wirklich was Vernünftiges machst. Das Bild steht dahinter. Sonst wird das krumm. Wenn du dich umdrehst und dich unterhältst, geht gar nichts. Musst dich auf die Arbeit konzentrieren, musst die Priorität eindeutig setzen. Aber es kann auch viele andere Bedeutungen haben. Wenn Gott dich beruft und dir eine Aufgabe anvertraut, das kann manchmal ein herausfordernder Weg sein. Und du guckst immer zurück und denkst, meine Couch, mein langer Urlaub, den ich früher hatte und was weiß ich nicht, dann musst du dich wieder neu orten. Musst wieder auf Null stellen und sagen, ich gehöre dem Herrn. Ich habe mich ihm anvertraut. Und wenn du Wehleid hast über deine Vergangenheit, wenn du der nachjammerst, musst du sagen, was musst du sagen? Ich kann diesem Gott vertrauen, dass er mir gibt, was ich für mein Leben brauche. Wenn Gott mich manche Dinge nicht erfahren lässt, die ich für lebensnotwendig halte, dann brauche ich das nicht. Dann ist das nicht lebensnotwendig. Und Gott macht mich nicht arm. Gott macht mich nicht arm. Er macht mich reich. Das Gegenteil von Stehenbleiben ist Weitergehen. Ich meine damit nicht aktiv sein um jeden Preis. Wir können aktiv sein und mitarbeiten und trotzdem stehen bleiben. Manch einer blickt auf eine jahrelange Mitarbeit in einem bestimmten Arbeitsbereich zurück und kann sich deshalb nicht lösen. Oder weil er sich dafür so wichtig für diese Arbeit hält. Auch an dieser Stelle gibt es ein Klammern an Vergangenes. Auch das ist ein eigenes Nachdenken, in das mich Gott geführt hat. Es geht darum, ob sich in mir etwas bewegt von Gott her. Lasse ich zu, dass Gott mich bewegt? Geschieht mein Christsein in unmittelbarer Beziehung zu Jesus? Oder aus Gewohnheit und Routine? Will ich überhaupt, dass mein Leben einem Wandlungsprozess unterworfen ist? Gott möchte an mir arbeiten und mich verändern. Will ich, dass von ihm her Dynamik und Lebendigkeit meinen Alltag bestimmen? Vielleicht bist du ganz zufrieden mit dir. Schmerzlich ist es, mich von der Vergangenheit zu lösen, dem gewohnten Rhythmus zu verlassen. Doch das Leben mit Jesus lässt keine Selbstzufriedenheit zu. Frieden. Das will uns Gott schenken. Und Frieden finde ich nur, wenn ich in Bewegung bleibe. Es ist wie bei einem bestimmten Muskel- und Gelenkserkrankung. Der Arzt sagt zu mir, Sie müssen sich viel bewegen. Doch jede Bewegung tut doll weh. Aber wer sich nicht bewegt, der wird steif. Das kenne ich auch. Am Ende kann er nicht mal mehr seine Wohnung verlassen. Und ich denke, Gott weiß genau, welche Bewegung nötig ist für mein Leben, damit ich nicht zu dieser Salzsäule werde, damit ich nicht erstarre, sondern damit ich eine lebendige Säule bin in seinem Tempel. Das Letzte, Gott tut alles, um uns vor Erstarrung und geistlichem Tod zu bewahren. Er schickt seinen Boten, um Lot und seine Familie zu retten. Lot zögert. Die Boten ergreifen ihn. Das heißt, die haben ihn richtig rausgeholt aus der Situation, richtig Initiative eingesetzt. Und sie treiben ihn zur Eile an. Sie führen ihn aus der Stadt hinaus. Denn Gott wollte Lot und seine Familie verschonen. Ist das nicht so, wenn ich meine eigene Geschichte angucke, dass ich sagen kann, gut, Herr, wenn du mich anfasst, gut, Herr, wenn du mich ergreifst, gut, Herr, wenn du zupackst, weil ich zu blöd bin, irgendwas zu begreifen, weil ich aus welchen Gründen auch immer irgendwo nicht mehr in der richtigen Richtung bin? Wie gut ist das, wenn Gott zupackt, bevor mein Leben Schaden nimmt? Ich habe das immer wieder ein bisschen gröber noch gesagt, für meine persönliche Situation, dass ich es gut finde, wenn Gott einem Menschen in die Kniekehlen tritt, kurz bevor er sonst den Abgrund runterstürzt. Eigentlich möchte Gott gar nicht mit diesen Mitteln arbeiten, will ich mal so sagen. Eigentlich ist das Verhältnis ja so, rede Herr, denn dein Knecht hört. Ne? Aber es gibt Menschen, die sind schwieriger in dieser Beziehung zu Gott. Die sind nicht so selbstverständlich gehorsam, die haben nicht so eine selbstverständliche Ausrichtung in allen Situationen ihres Lebens. Was macht Gott denn da? Der redet und redet. Du gehst in die Gemeinde, du gehst in Gottesdienst. Und seit 30 Jahren spricht Gott darüber, dass seine Liebe den Menschen gilt. Seit 30 Jahren spricht Gott, es ist nur ein Beispiel mit den 30, über irgendeinen wichtigen Gedanken, den er immer wieder an dein Leben anträgt. Und irgendwie ist man zugenagelt. Und da ist das doch gut, wenn da irgendwann, bevor es wirklich mich in die Sackgasse führt, bevor es wirklich dazu führt, dass ich das Leben Gottes nicht mehr lebe, weil ich immer schwerhöriger geworden bin im Weg des Ungehorsams, dass mich dann Gott packt, schüttelt und sagt, wir denken jetzt mal gemeinsam nach. Ich will ein Beispiel dazu erzählen. Ich habe einen älteren Mann besucht und ich habe gemerkt, das ist ein schwieriger Mensch, Christ. Christen sind eigentlich nicht schwierig und das war dann die große Ausnahme. Der war schwierig in seiner Ehe, der war schwierig für seine Frau und der hatte einen Namen in der Gemeinde. Der Name stand für alt, dickköpfig, stur, jähzornig und so weiter. Und irgendwo hat mich Gott immer wieder auf diesen Mann angesprochen, den zu besuchen. Und ich habe den immer wieder besucht. Es waren noch andere alte Männer, die so waren. Immer wieder habe ich die besucht. Eigentlich hatte ich keine Lust, weil ich empfand sie als Bremser. Aber Gott hat sie mir immer wieder aufs Herz gelegt, habe sie immer wieder besucht. Und für den einen Mann, weiß ich noch, habe ich gebetet, Herr, lass ihn doch durchdringen, damit er nicht so, auch was seine Ehe betraf, stirbt. Und das war es dann. Und diesem Mensch hat Gott die Gnade gegeben, wirklich auf dem Sterbebett seinen Mund aufzumachen. Das war der letzte Millimeter des Lebens. Und sich bei seiner Frau zu entschuldigen, seine Frau zu bitten, Leute aus der Gemeinde anzurufen, dass sie noch kommen sollen und sich bei den Geschwistern zu entschuldigen. Warum hat der Mann so lange gewartet? Ne? Ist das ein böser Gott, den wir haben? Ist das ein schlechter Gedanke, versöhnte Beziehungen zu leben? Er hat immer zugemacht. Und das Wunder ist doch, dass Gott diesen Mann nicht verworfen hat, sondern Gott zu seinem Bund gestanden hat. Und im letzten Moment seines Lebens trifft er diese Entscheidung. Andere haben schneller eine Entscheidung getroffen. Das war auch gut. Ich weiß noch, als ich in diese Gemeinde kam, damals nach Rendsburg, ich hatte keine Liebe für diese Leute, die schon Jahrzehnte Christen sind und die zugenagelt sind für manche selbstverständliche christliche Lebensäußerung bis zum geht nicht mehr. Und Gott hat mich herausgefordert, diese Menschen auch zu lieben und zu denen hinzugehen und ihnen zu dienen. Auch unter sehr schwierigen Umständen, weil sie mir das Leben auch nicht leicht gemacht haben teilweise. Und ich sehe darin, was haben wir für einen barmherzigen und gnädigen Gott. Und wie gut ist das, wenn ich mich so verrannt habe, wenn Gott mein Leben noch mal richtig erschüttert. Lot zögert. Was wollte Gott? Er wollte Lot und seine Familie verschonen. Er wollte sie rausführen aus dem Gericht hin, da wo sie Lebensmöglichkeit haben. Merken den Grundgedanke missionarisch-evangelistischen Liebe Gottes, der dahinter steht. Aber der geht auch seelsorgerlich im Leben von Menschen weiter, die zu Gott gehören. Und ich möchte das so formulieren: Heute Morgen will Gott dich ergreifen. Herausführen, erretten, befreien, zukunftsfähig machen. Und ich möchte dich ermutigen, nicht zu zögern, sondern zu Gott zu sagen: Ich höre, Herr. Rede du so deutlich, dass ich das mit jeder Faser meiner Existenz verstehe. Dass du mich für die Zukunft auch dieser Gemeinde und der Menschen in dieser Gemeinde fähig machen kannst. Und das ist nicht nur ein Wort an die 12- bis 14-Jährigen wie Nico und Hanna, sondern ist auch ein Wort an die Leute, die beruflich in Rente gegangen sind oder bald in Rente gehen. Ist unsere Zeit für Gott zu Ende? Gibt es nur noch eine Couch-Potato-Existenz für Menschen, die zu Christus gehören, wenn sie die 60 überschritten haben und wenn sie vielleicht beeinträchtigter sind mit ihren vitalen Lebensmöglichkeiten? Und ich will sagen, nein, nein. Guckt euch mal in der Bibel an, wie viele alte Knaben Gott berufen hat und wie er ihr Leben gebraucht hat, um dem Volk Israel, um seiner Gemeinde Zukunft zu geben. Und ich würde das für jeden von uns hören, dass Gott uns so in Bewegung bringen möchte, aktiv gebrauchen möchte, zum Heil, zur Hilfe, zum Wohltun Gottes an dieser Welt und auch seiner Gemeinde. Ich höre auf jetzt. Weil jetzt waren wir schon bei den ganz Alten, sonst wird das zu alt. Ich bete mal. Herr, da sind so viele Gedanken in mir lebendig. Dinge, mit denen du in mein Leben hineingeredet hast. Ich kann das nicht jetzt auf jeden übertragen und ich hüte mich davor, weil du nur weißt, wem du was sagen willst. Aber du hast es lebendig gemacht als Wort für die Gemeinde. Ich möchte dich bitten, dass du es als lebendiges Reden hörbar machst im Herzen von denen, die hier sind und die du ansprechen möchtest. Ich möchte dir danken dafür, Herr, dass du uns nach vorne führen willst, dass du uns bewegen möchtest, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich möchte dir danken, dass du dich auf diesen komplizierten Prozess einlässt, der für dich kein zu großes ist, Herr, den du aber hast mit unserer ganz unterschiedlichen Prägung, Persönlichkeit, unseren Eigenarten. Danke, dass ich erlebt habe und dass wir es erleben dürfen, dass dein Reden klar ist, absolut präzise ist, wirklich unterscheidend zwischen dem, was geistlich und fleischlich ist und uns in die Wahrheit führt. Und uns deine Gedanken für unser Leben vor Augen stellt. Ich möchte dir danken, dass du jedem hier begegnen möchtest, der das braucht mit einer neuen Berufung, dass er sein Christsein nicht nur als eine Existenz des Konsumenten versteht, sondern als gelebte Nachfolge. Danke, dass du das wirkst. Danke, dass wir dir wichtig sind. Danke, dass du unter uns der lebendige Gott und Herr bist. Amen.